Abflitzen und wir starten mit der Präsentation. Jawohl, super. Ja, einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Ich freue mich wirklich, dass wir heute ein Thema gemeinsam anschauen, das in der evangelikalen Welt oder in manchen Gemeinden vielleicht die letzten Jahrzehnte ein bisschen wenig behandelt wurde, aber in den letzten Jahren doch immer mehr an Einfluss gewann. Und ich glaube, das ist gut so. Nämlich das Thema Anbetung. Ich weiß nicht, wie du oder wie ihr zu diesem Thema steht, aber ich glaube, Daniel hat es schon gesagt, ja, irgendwas knackt hier ein bisschen. In meinem Leben war das Thema Anbetung, würde ich sagen, auch früher anders belegt als heute. Denn es ist einfach ein Thema, wo die Kraft Gottes ganz wesentlich damit verbunden ist. Ich lese euch mal einige Auszüge vor oder einen ganz kurzen Abschnitt aus dem Psalm 95 zum Beispiel. Da heißt es: Kommt herzu und lasst uns den Herrn frohlocken. Lasst uns jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns ihm mit Danken vor sein Angesicht treten. Lasst ihn im Psalmen zurufen und jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott, der Herr ist ein König. Also ich glaube, das Thema Anbetung ist in der Bibel einfach eines der ganz zentralen und man kann schon sagen wesentlichsten Themen überhaupt. Weil ihr werdet das gleich merken im Laufe der Predigt, dass das Thema Anbetung nicht nur um Musik geht. Musik ist sozusagen nur eine Möglichkeit, wie man Anbetung gestalten kann. Anbetung ist eigentlich eine viel, viel tiefere Frage. Man könnte sagen, eine Entscheidungsfrage. Wer ist für dich der Herr? Okay, ich bekomme noch mein neues Mikro. Kommt herzu und lasst uns den Herrn frohlocken. Lasst uns ihn anbeten, den Hort unseres Heils. Lasst uns ihm danken, vor sein Angesicht kommen und ihm Psalmen zurufen und jauchzen. Wenn ich solche Verse lese oder ausspreche, dann heißt es eigentlich immer, dass ich ja innerlich mich aufmache, damit vor den Thron Gottes zu gehen. Ich komme vor den ewigen, majestätischen Gott und rufe ihn mit meinen kleinen menschlichen Worten einfach Dank, Anerkennung, Anbetung zu. Und ich bin jetzt seit 25 Jahren im Predigtdienst und ich habe so ein bisschen mal drüber nachgedacht. Ich glaube, der meiste Streit in Gemeinden, den ich persönlich so mitbekommen habe, also ich bin ja eher immer so unterwegs, ich bekomme das immer mit, wo es in den Gemeinden mal ein bisschen knirscht und dann bin ich ja meist wieder weg. Aber ich kann euch sagen, eines der Themen, wo am meisten in Gemeinden darüber gezankt wird, ist das Thema Anbetung. Und vielleicht seid ihr nach der Predigt mit mir an der Stelle ein bisschen eins, dass ich denke, das ist kein Zufall. Weil es gibt einfach Dinge, die sind so wichtig, dass sie immer umkämpft sind. Eigentlich kann man so weit gehen und kann sagen, alle wichtigen Dinge im Reich Gottes sind umkämpft. Die unwichtigen Dinge sind nicht umkämpft, weißt du? Ob du es irgendwie sagst, wir haben außen den Stuhl dahingestellt oder wir haben eine neue Präsentation gemacht für die Gemeinde. Naja gut, da gibt es vielleicht auch jemanden, der sagt, ja, finde ich okay. Und der andere sagt, ich finde es super. Aber die Dinge, wo Gemeinden sich manchmal über Jahre darum streiten, sind Themen, wo man wissen kann, die haben Kraft. Die haben Macht. Da passiert etwas in der unsichtbaren Welt und deshalb hat es Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Und deshalb ist es kein Zufall, dass Gemeinden sich manchmal über Jahre über Dinge streiten, wo ich mich als Außenstehender, wenn ich dann eingeladen werde, manchmal denke, Leute, also ob wir jetzt das so singen, ist doch egal, aber lasst es uns singen. Problematisch ist, wenn wir es nicht mehr singen, weil wir uns darüber gestritten haben. Also Anbetung ist als entscheidendes Thema. Eines der wichtigsten Themen, würde ich sagen, in der Bibel ist das Thema Anbetung. Und da ist eben diese Frage, wem schenkst du deine Ehre und deine Anerkennung? Wem schenkst du deine Ehre und deine Anerkennung und Anbetung? Schaut mal, als ich mich so mit Gedanken gemacht hatte jetzt auf diese Predigt, da war mir plötzlich neu bewusst, wir Menschen sind aus der Sicht Gottes dazu geschaffen, ihn anzubeten. Eines der zentralsten Gründe, warum wir überhaupt gemacht sind, ist, weil er uns als Gegenüber, als eine Art Freund, Partner, aber auch in einer, man könnte schon fast sagen, Liebesbeziehung geschaffen hat. Jesus sagt von sich, er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Das heißt, Gott will mit uns eine Liebesbeziehung. Und zu jeder Liebesbeziehung gehört auch eine Form von Anerkennung und Anbetung. Wir sagen ja im Deutschen auch diese Worte, der Angebetete oder die Angebetete. Das ist dann natürlich manchmal nur temporär. Ne? Nach ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, verändert sich manchmal die Anbetungssprache in der Ehe oder so. Aber Gott sagt auch von sich, dass er jemand ist, der uns seine Liebe schenkt und der sich freut, wenn wir unsere Liebe ihm zurückgeben, wenn wir ihn anbeten. Und deshalb ist immer die Frage, wem schenken wir unsere Anbetung? Es gibt ja Menschen zum Beispiel, die verehren ihr Auto, das heilige Blechle, ne? Das gibt's. Es gibt andere Menschen, die verehren ihren Körper, ne? Jede freie Minute wird der getuned sozusagen. Dann gibt es Menschen, die investieren in Hobbys, ihr halbes Leben. Ich sage nicht, dass das immer falsch ist. Ich meine, wir sind alle frei, jeder darf machen, was er für richtig hält und wenn es ihm irgendwie gut tut. Aber dennoch ist entscheidend, welche Rolle spielt die Anbetung und die Ehrerbietung Gottes in deinem und meinem Leben. Und ich will es nochmal dazu sagen, dass mich niemand falsch versteht. Mir geht es dabei nicht nur um Musik. Musik ist eine Form, Gott Anbetung zu geben. Du kannst auch bei deinem Spaziergang mit deinem Hund einfach mit deinen Worten Gott loben und kannst ihn sagen, wie groß bist du, mein Vater im Himmel. Wenn ich deine Schöpfung sehe, jubelt mein Herz. Oder du kannst auf deine Knie gehen, wenn du das magst und Gott danken dafür, dass er dein Retter und dein Erlöser ist und auf Golgatha das größte Werk der Weltgeschichte gezahlt hat für dich. All das ist Anbetung. Ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter. Wenn du dich mit deinen Gaben zur Ehre Gottes einbringst und sagst, danke, lieber Vater im Himmel, dass du mir diese Gaben gegeben hast. Ich möchte sie vervielfältigen, wie bei der Geschichte, wo einmal der Junge kam mit diesen Broten und Fischen und dann gibt es Jesus und Jesus segnet es und dann plötzlich wird es multipliziert und alle werden satt. So ähnlich ist es mit unseren kleinen Gaben, wenn wir sie zur Ehre Gottes ihm hinlegen und sagen, Papa, schau mal, wie wenig ich hier habe. Nur ein Pausenbrot. Und er sagt, nicht schlimm, wenn mein Segen drauf ist, wird es hundertfach und tausendfach Frucht bringen. Auch das ist eine Form von Anbetung. Menschen und Gott zu dienen mit dem, was er dir geschenkt hat. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Auch deine Finanzen ist eine Form von Anbetung. Hui, jetzt wird es eisdünn, ne? Aber ich meine, auch das ist so. Wenn wir ein Opfer geben für Gott und wenn es wirklich aus ehrlichen Herzen kommt, dann kannst du auch Gott damit etwas Gutes zurückgeben. Kannst sagen, Gott, du hast mich gesegnet, ich bin reich beschenkt. Ich möchte auch ein Segen sein zur Erde für dich. Also wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann würde man sagen, unser ganzes Leben sollte Anbetung sein. Alles, was wir tun, absolut alles. Das, was du sagst, das, was du tust, wie du deine Ressourcen verwaltest, was du redest, darf Anbetung sein. Zur Ehre Gottes. Ihn groß machen. Ihn dadurch verherrlichen, weil du geschaffen bist zu seiner Ehre. Also ich hoffe, ihr merkt schon, bei Anbetung geht es nicht nur um Musik. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage es jetzt nicht nochmal, aber das ist mir wichtig, weil manche sofort denken, oh, das mit diesen Liedern ist nicht so mein Ding. Das ist nur ein Teil davon. Ein wichtiger Teil, aber eben nur ein kleiner Teil. Weil es geht um unser ganzes Leben. Also wem schenken wir Ehre? Im Epheserbrief sagt einmal der Apostel Paulus, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Du und ich, jeder Mensch ist eigentlich zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Das heißt, alles, was du tust, soll eigentlich seine Herrlichkeit loben. Auch dein Beruf, ja, Manfred, auch dein Beruf. Da darfst du die Herrlichkeit Gottes damit ausdrücken. Wenn du etwas Wunderbares entwirfst und die Menschen danach darin wohnen und sich wohlfühlen, die nächsten 50, 60, 70 Jahre, dann dürfen sie eigentlich dadurch Gottes Herrlichkeit erkennen. Und das gilt für jeden von euch. Wenn du einen Beruf hast, wo du sagst, hey, ich kann damit Menschen dienen, Menschen helfen, dann ist es immer auch eine Form von Berufung. Auch dadurch will Gott durch dich sich verherrlichen. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, sagt Paulus. Also wem schenken wir mit unserem Leben die Ehre und die Anbetung? Und da ist es ja so, dass es eben diese verschiedenen Dinge gibt, die sich reinschieben, aber ich glaube, der größte Feind für die echte Anbetung Gottes, was würdet ihr denn sagen, wer ist der größte Feind? Natürlich gibt es Mächte und Gewalten, die das verhindern wollen, davon bin ich überzeugt. Aber ich denke, in meinem Leben der naheliegendste und vielleicht auch manchmal größte und häufigste Feind ist einfach mein Ego. Weil mein Ego will eigentlich auch ständig im Mittelpunkt stehen. Das gefallene Ego von uns sagt eigentlich, ich. Kennt ihr das? Müsst ihr mal darauf achten, wie oft wir im Leben so ich sagen. Ich will das aber, ich möchte das aber, ich denke aber, ich, na gut, ich meine, es ist nicht verkehrt, wir sind ja ich. Aber trotzdem ist unser Ego manchmal so groß, dass das die Aufmerksamkeit so sehr auf sich zieht, dass wir ihn dabei vergessen. Also es geht nicht so sehr um uns, sondern bei Anbetung blicken wir eben weg von uns und sagen, jetzt blicken wir auf den, dem alle Ehre gebührt. Ganz bewusst. Das kann unbewusst passieren, wenn du zum Beispiel mit deinem Hund spazieren gehst oder im Urlaub eine Bergwanderung machst und dann kommst du plötzlich auf einen Berggipfel und da siehst du einen wunderbaren Sonnenuntergang. Dann passiert sowas ja manchmal intuitiv, dass wir denken, wow Gott, guck mal wie schön. Dann ist das vielleicht impulshaft. Manchmal müssen wir uns aber dazu entscheiden. David sagt einmal, lobe den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das war eine bewusste Entscheidung, wo David seiner Seele, also seinen Gefühlen sagte, hey Gefühle, reißt euch jetzt mal zusammen und werdet mal wieder klar fokussiert. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist manchmal eine bewusste Entscheidung. Auch in so einem Gottesdienst, wenn man jede Woche hier ist, dann kann das ja einfach manchmal auch so eine Routine werden. Ich sage das mal ein bisschen salopp. Man hängt dann so drin und wartet, bis das Ganze durch ist. Auch da ist es manchmal sehr, sehr hilfreich zu sagen, ich entscheide mich bewusst, jetzt diese Zeit Gott zu schenken. Immer wieder neu. Immer wieder neu. Auch wenn du schon 380 Mal hier warst sonntags, zu sagen, ich entscheide mich heute in dieser Stunde oder einhalb Gott anzubeten. Also wem geben wir unsere Ehre und Anbetung? Klappt das oder sollen wir das lieber nehmen? Machen wir das. Alle guten Dinge sind drei. Ha? Okay.
Entscheidend ist, dass das Ganze ja sozusagen am Anfang sogar einen krassen Gegensturz gab. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, sondern nur ganz, ganz kurz mal erwähnen. Aber schaut mal, wenn wir uns jetzt noch mal eine Spur tiefer begeben und überlegen, wie weitreichend ist die Frage, wem oder was du anbetest, dann gehen wir jetzt von unserem Ego noch mal eine Spur weg und sagen, wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir sogar davon, dass der allererste große himmlische Konflikt, den es gab, wahrscheinlich über die Frage der Anbetung ausgelöst wurde. Das ist jetzt ein bisschen vage und ich sage bewusst dazu, das ist jetzt theologisch auch, sage ich jetzt mal, nur zu erahnen. Also da kann man auch vielleicht drüber diskutieren. Aber es gibt doch ein paar Stellen in der Schrift, zum Beispiel Jesaja 14, Vers 13 und 14. Da ist das einmal etwas, sage ich jetzt mal, versteckt formuliert. Und du, sagt hier der Prophet Jesaja, und spricht möglicherweise auch von dem großen Gegenspieler Gottes. Und du hattest dir doch in deinem Herzen einst vorgenommen, ich selbst will in den Himmel hinaufsteigen, ich will selbst einen Thron bauen, über alle Sterne Gottes möchte ich mich erhöhen und ich möchte mich dort niederlassen, auf dem großen Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, im Allerhöchsten will ich mich gleichsetzen und dem Allerhöchsten will ich mich gleich machen. Das ist ein klein wenig versteckt formuliert. Aber nicht wenige Theologen sagen, das könnte eine Anspielung sein auf das, was vor Urzeiten einmal geschah, was dann sozusagen eine Scheidung, eine Trennung oder einen großen Absturz im Himmel darstellte. Und es gibt eine Parallelstelle dazu, Hesekiel 28, ab Vers 12 folgende, die spricht von ähnlichen Dingen. Dort heißt es nämlich ab Vers 14, du warst doch einst ein gesalbter, großer, schützender Cherub. Ja, ich selbst hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Du wandelst inmitten den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in all deinen Wegen. Bis zu dem Tag, an dem Sünde in dir gefunden wurde. Ich will es nochmal sagen, das sind Stellen, die kann man so und so interpretieren. Aber sie legen eine Vermutung nahe, dass es vielleicht eine Anspielung auf das war, was einmal geschah. Wo ein Teil der Himmelswelt sich bewusst gegen die Anbetung Gottes entschieden hat und gesagt hat, wir selbst oder ich selbst möchte die Anbetung kriegen. Nicht mehr Gott, sondern ich will Gott sein. Und das sehen wir an einigen Parallelstellen. Zum Beispiel überlegt mal, als einmal Jesus in der Wüste versucht wurde, da kommt der Verkläger zu ihm und stellt ihm drei Proben oder drei Prüfungen. Und eine davon ist, dass er sagt, schau dir all diese Weltreiche an, schau dir all diese Macht und diese Herrlichkeit an. All das will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Wenn du niederfällst und mich anbetest, dann werde ich dir all das schenken, sagt hier der Versucher zu Jesus. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist quasi eine Frage der Anbetung. Also er sagt, wenn du mich jetzt endlich anbetest, Jesus, im Himmel damals hat es nicht funktioniert. Da hast du mich nicht der sein lassen, der angebetet wird. Ich bin vielleicht sogar rausgeflogen dafür. Aber wenn du jetzt niederfällst, Jesus, und mich anbetest, sagt hier der Versucher, dann gebe ich dir alles, was du willst. Es ist eine Frage der Anbetung. Es ist eine Frage der Anbetung. Alle diese Macht will ich dir geben. Und die Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll all das dein sein. Also wir sehen schon, Anbetung ist eine gewaltige Sache. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass wir auch im Alten Testament immer wieder solche Dinge lesen, wie geht zu seinen Toren ein mit Dank, zu seinen Vorhöfen mit Lobpreis. Das war ja sozusagen eine Anspielung damals auf den Tempel, wo damals schon Gott sagte, wenn ihr einzieht in meine Gegenwart, dann tut das mit Dank und mit Lobpreis. Und viele Theologen haben gesagt, dieser Vers ist wahrscheinlich sogar eine Steigerung. Also das heißt, erstmal ist der Zugang in die Gegenwart Gottes über Dank, also wenn du in die Tore eingehst, in seine Gegenwart, dann fang an mit Dank. Dankbarkeit ist auch eine Riesenform von Anbetung. Wenn du jeden Tag sagst, danke Gott für all das Gute, was du mir gibst, danke für deine Herrlichkeit, danke, dass du mich gesegnet hast mit allen Segnungen, danke, dass ich errettet bin in Christus, dann ist es eine Form von Anbetung, weil du ihm dafür dankst, was er Gutes getan hat. Aber die nächste Stufe ist, geht ein in die Vorhöfe mit Lobpreis. Und ich glaube, Lobpreis ist nochmal eine Spur höher als nur Dank. Denn Lobpreis ist dann plötzlich echte Anbetung. Bei Lobpreis dankst du Gott nicht für das, was er dir getan hat, sondern du betest ihn an für das, was er ist. Ist miteinander verknüpft und verwandt. Deshalb hängt es auch zusammen. Aber ich glaube, Anbetung geht dann weg von dir hin zu ihm. Und ich finde, das ist eine wunderbare Stelle, die man sich auch mal merken kann, vielleicht für seine eigenen Gebetszeiten oder auch für Gottesdienste. Wir fangen mit Dank an. Danke für all das Gute, was du mir gegeben hast. Danke für deinen Segen. Danke, dass du mich gesund hältst. Danke, dass du mein Versorger bist. Aber irgendwann dürfen wir auch wegschauen von uns und sagen, noch entscheidender bist du. Und deshalb bete ich dich jetzt an und sage, du bist groß, du bist herrlich, du bist majestätisch, dir gehört alle Ehre. Und dann lasst mich da einen kleinen Einschub dazu sagen. Denn ich glaube, gerade die etwas ältere Generation unter uns, die hat vielleicht in den letzten Jahrzehnten sich manchmal auch gewundert über neuere Lieder. Aber ich muss dazu mal einen Satz sagen. Ich persönlich glaube, dass auch die Entwicklung der Anbetungslieder der letzten Jahrzehnte aus meiner Sicht eine extrem gute Entwicklung war. Und ich will euch ja kurz erklären, warum ich das glaube. Wenn wir zurückgehen zum Beispiel zu Martin Luther oder zu Paul Gerhard oder Ter Stegen oder wie auch immer die Komponenten der letzten Jahrhunderte alle hießen, dann war das eine völlig andere Zeit. Damals haben viele dieser Dichter und Komponisten einfach Lieder geschrieben, weil sie Wissen vermitteln wollten. Wissen, weil die allgemeine Bildung war geringer als heute. Nicht jeder las in irgendeiner Bibel oder konnte im Internet sich 500 Predigten anhören. Es gab Menschen, die hatten im ganzen Leben vielleicht einen einzigen Verkündiger und manchmal verstand man ihn auch nicht mal wirklich, was er genau von einem wollte. Es war eine völlig andere Zeit. Und da gab es Menschen wie Paul Gerhard, die zum Beispiel sagten, ich muss Lieder dichten, die Menschen ins Herz gehen und die sie auswendig lernen können. Und dort muss ich die wesentlichen Botschaften des christlichen Glaubens transportieren. Das war absolut wichtig und sinnvoll. Und deshalb haben diese Lieder auch teilweise endlos viele verschiedene Verse, weil sie einfach so viel wie möglich Wissen vermitteln wollten. Die gleiche Melodie im nächsten Vers oder im nächsten, wie sagt man, nicht Vers? Strophe, danke. In der nächsten Strophe einfach, ihr merkt, ich predige mehr, als dass ich singe. In der nächsten Strophe einfach ein neuer Text und nochmal eine Wahrheit und nochmal eine Wahrheit. Und wenn wir diese Lieder dann in der Gemeinde singen, dann sagt man manchmal, heute singen wir nur die Strophe 13 bis 16, weil man denkt, sonst wird es einfach zu viel. Aber diese Lieder hatten einen Sinn, Wissen transportieren. Irgendwann ging es ein bisschen weg, weil sich einfach die Gesellschaft und die Christenheit weiterentwickelt hat und man hat gesagt, wir müssen nicht mehr ganz so viel Wissen transportieren, denn die meisten haben mehr Bücher in ihren Regalen, als sie jemals lesen und wissen können. Und dann kamen so die ersten ganz zaghaften Lieder, wo man vielleicht Gott gedankt hat dafür. Müsst ihr mal zurückdenken, so vor 30 Jahren, die Lieder waren anders. Deine Liebe ist wie Gras und Ufer, kennt ihr das? Ja, das waren Lieder, das waren einfach Danklieder. Danke, dass du so gut bist, danke, dass deine Liebe so gut ist, danke, dass du uns nicht vergessen hast. Aber in den letzten 15, 20 Jahren kamen eben nochmal Lieder, die hatten noch einen anderen Schwerpunkt, nämlich Anbetung. Anbetung. Wo wirklich manchmal dann die Reaktion von der älteren Generation kam, ja, was sind das denn für Texte? Wir singen ja die gleiche Strophe 24 Mal. Das muss doch nicht sein. Versteht ihr? Früher war es doch auch nicht so. Und da will ich jetzt ein bisschen werben dafür, dass wir sagen, manchmal muss man auch Dinge reflektieren und Dinge verstehen, damit man sie dann eben wirklich versteht. Die Zeit hat sich geändert. Paul Gerhardt war damals extremst wichtig und wem ihn heute noch viel bedeutet, dann ist das ja vollkommen gut. Aber die junge Generation hat vielleicht ein anderes Bedürfnis. Und die Geschichte geht weiter. Auch die Bücher verändern sich. Und deshalb denke ich, eigentlich braucht man alles. Du brauchst Lieder, die Wissen transportieren, damit du vielleicht wesentliche Wahrheiten nicht nur hier, sondern das ist ja auch die Kunst von Musik, dass es von hier manchmal direkt nach hier geht. Mehr als in der Predigt. Es überspringt deinen Verstand, der sich dagegen stellt oder der hinterfragt. Plötzlich singst du es von der Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Und deshalb ist es gut. Und es ist auch gut, Lieder zu haben, die Gott danken. Aber es ist auch gut, wenn wir sozusagen dann von den Toren irgendwann in die Vorhöfe gehen und Gott einfach unsere Liebe ausdrücken. Und dann ist es nicht mehr ganz so entscheidend, wie viel Text und wie lang der Text ist, sondern dann geht es einfach um ihm zu sagen, du bist gut, du bist groß, wir verehren dich. Also vielleicht hilft das irgendjemand ein klein wenig mit diesen unterschiedlichen Einstellungen künftig, ja, versöhnt umzugehen. So, geht ein zu den Toren mit Dank und in die Vorhöfe mit Lobpreis. Kleiner Gedanke noch an die Musiker unter uns, das kann auch zum Aufbau einer Anbetungszeit hilfreich sein. Muss nicht immer, aber kann. Zu sagen, wir fangen an mit Dank, mit der Größe Gottes, aber im Laufe einer Entwicklung von den Liedern entwickeln wir uns immer mehr im Blick auf ihn. Okay, wir gehen weiter zur nächsten Folie. So möchte ich, sagt hier einmal der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief, dass die Männer, Klammer auf, Frauen sind hier mit eingeschlossen, dass die Männer und Frauen an allen Orten beten und dabei ihre heiligen Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Auch das ist eine schöne Stelle, die wir eigentlich mal pflichtmäßig alle auswendig lernen müssten. Denn was sagt hier Paulus? Er sagt, ich möchte, dass alle beten. Und nochmal, es war halt eine sehr maskuline Gesellschaft damals, aber die Frauen waren immer mit eingeschlossen. Ja? Und er sagt hier, ich möchte, dass an allen Orten gebetet wird. Und jetzt sagt er einen schönen Satz, er sagt nämlich einen schönen Ausdruck, dass die heiligen Hände aufgehoben werden. Also da stecken eigentlich zwei Dinge drin. Das erste ist schon mal, Paulus nennt deine Hände heilig. Warum tut er das? Weil wir geheiligt sind, in und durch Christus, ein für alle Mal. Er hat uns geheiligt durch das vollkommene Opfer Jesu Christi, ein für alle Mal. Hebräer 10, Vers 10. Also bitte, nimm das als ein Teil deiner Identität. Du bist ein Heiliger und eine Heilige. Ob du dich so fühlst, ob du manchmal versagst oder nicht, hat damit nichts zu tun. Du bist es, weil Christus deine Gerechtigkeit ist. Amen? Das ist wichtig. Aber der zweite Punkt ist ebenso wichtig. Er sagt nämlich hier, ich möchte, dass ihr eure Hände emporhebt. Und jetzt kann man wieder sagen, hups, naja gut, also wie beten wir ihn eigentlich an? Zum einen sagt er, ohne Zorn und ohne Zweifel. Auch das ist wichtig, könnte man eine ganze Predigt halten über diesen wunderbaren Vers. Ohne Zorn, also wenn du Zorn hast, dann lege ihn am besten ab, bevor du in die Anbetung Gottes gehst. Weil der hindert dich nur, der ist einfach störend, ist nicht gut und gefällt Gott auch nicht so sehr. Und ohne Zweifel, denn Zweifel sind auch nicht gut. Wer sich Gott naht, der muss glauben, dass er ein Belohner ist, sagt einmal der Hebräerbrief. Also Zorn und Zweifel sind nicht sinnvoll, wenn wir zur Anbetung Gottes gehen. Das dürfen wir ihm vorher abgeben. Aber schön und wunderbar ist auch dieser Ausdruck, die Hände heben. Die Hände heben. Und auch da sind wir schnell dabei, dass wir sagen, ja, das ist nun aber ja irgendwie so eine postmoderne amerikanische Kultur. Also mein Ding ist das nicht, wenn ich anbete, dann sitze ich wie ein Fels. Kann man machen. Also ich habe das mal erlebt in einer Gemeinde, das war wirklich wunderbar. Da habe ich vor vielen Jahren, vor 20 Jahren schon mal ein Seminar gemacht über Anbetung. Da kam ein älterer Herr damals auf mich zu, der war damals wahrscheinlich Ende 70. Und er sagte zu mir, also eines will ich Ihnen nur mal sagen, dass mit diesen komischen Marotten, die wir jetzt so haben, da aufstehen und Hände heben, bei sowas mache ich nicht mit. Ich falte meine Hände so, wie es biblisch ist. Sag ich zu ihm, gut. Jeder darf das machen, wie er will. Aber ich habe gesagt, wir haben ja nächste Woche noch einen Seminartag. Ich würde mal eine kleine Bitte an Sie haben, weil mir das auch wichtig ist, dass ich immer biblisch unterwegs bin. Wir suchen einfach bis nächste Woche beide mal die Stelle, wo das nochmal genau steht mit dem Händefalten in der Bibel. Wäre mir wichtig, dann kann ich es auch nochmal mit einbauen ins Seminar. Ah ja, okay, machen wir so. Die Woche darauf kam er. Ich habe gesagt, nun, ich war irgendwie ein bisschen, vielleicht habe ich mir nicht Mühe gegeben, aber ich habe es jetzt gar nicht gefunden. Haben Sie es denn irgendwie gefunden? Dann sagte er zu mir, also ich bin jetzt ja ganz irritiert. Also es gibt ja gar keine Stelle in der Bibel, wo die Hände gefaltet werden, sage ich. Echt nicht? Nee. Okay. Also ihr wisst, wie ich es meine. Weil da müssen wir manchmal auch ein bisschen aufpassen. Ne? Also das wäre auch eine eigene Predigt wert. Es gibt in der Bibel einfach eine Menge an Körperhaltungen, die mit Anbetung verknüpft werden. Es gibt zwei nicht. Hände falten und sitzen. Nur mal nebenbei. Ich meine, jeder kann das machen, weil wir sind zur Freiheit berufen. Und wenn du sagst, das ist eben die Haltung, wo ich Gott ganz besonders anbeten kann, dann werde ich nichts tun, das zu hinterfragen. Aber ich sage nur, die Bibel kennt eben eine Menge andere Körperhaltungen. Da gibt es Menschen, die haben sich auf den Boden gekniet und haben die Hände gehoben. Es gibt aber auch Menschen, die haben sich auf den Boden gelegt, mit dem Angesicht flach auf dem Boden. Es gibt Menschen, viele, wie auch hier, die haben ihre Hände, die heiligen Hände, ihm entgegengestreckt. Also es gab eine Menge Körperhaltungen. Das Händefalten oder das Händefalten und ins Haupt neigen ist nicht dabei. Und deshalb sage ich auch da, lasst uns da einfach vorsichtig sein, dass wir nicht vorschnell verurteilen. Ich möchte niemandem sagen, das darfst du nicht tun. Wenn du dich dabei gut fühlst, wenn das die Routine ist, die dir gefällt, dann tu das. Aber lasst uns aufpassen, nicht Dinge zu verachten oder gering zu schätzen, die eigentlich durch und durch biblisch sind. Also vor dem König aufzustehen, vor dem König die Hände emporzuheben, vor dem König vielleicht auf die Knie zu gehen oder vor dem König sich sogar hinzulegen. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht im großen Stil hier praktizieren, aber ich sage mal, das ist durchaus alles biblisch. Wichtig ist aber, Paulus sagt hier, ich möchte, dass das getan wird und dass die Hände ihm entgegengehoben werden zur Anbetung und dass er ohne Zorn und Zweifel einfach angebetet wird. Okay, also ihr merkt schon, Anbetung ist ein Thema, das hat es in sich. Ne? Anbetung ist quasi Gott verehren und Achtung, oh, jetzt wird es richtig krass, küssen. Küssen. Jetzt bin ich dankbar, wenn ich das kurz noch erklären darf. Aber das Verrückte ist wirklich, das gibt viele griechische Worte, die das Wort Anbetung ausdrücken. Und es gibt ein entscheidendes, wichtiges Wort, das im Neuen Testament immer wieder vorkommt. Und zwar ist es das griechische Wort proskuneo. Proskuneo. Und proskuneo hat eine ganze Menge an Übersetzungsmöglichkeiten. Verehren, jemand Ehre entgegenzubringen, jemand Achtung zu geben. Aber proskuneo hat tatsächlich eine Übersetzungsmöglichkeit, die auch gewaltig ist, nämlich es kann küssen heißen. Also immer dann, wenn in deiner Bibel steht, im Neuen Testament, betet Gott an, gebt ihm die Ehre, dann könntest du dieses Wort proskuneo auch übersetzen mit komm zu Gott mit deinen Küssen. Und jetzt quietscht es vielleicht noch bei jemand von euch, weil wir sagen, nu, das ist aber jetzt aber schon so ein bisschen merkwürdig und ich kann doch Gott nicht irgendwie küssen. Aber dazu muss man eines wissen, nämlich, dass in der orientalischen Kultur oder auch in der griechischen Kultur es durchaus üblich war, jemanden als Ausdruck seiner Anerkennung und Ehre einen Kuss zu geben. Das war jetzt kein Küssen im Sinne von erotischen Küssen, wichtig. Es war ein Küssen von, ich gehe auf meine Knie und küsse zum Beispiel die Hand des Königs. Oder ich komme zu einem großen Herrscher und nähere mich ihm und gebe ihm einen Kuss auf die Wange. Oder ich küsse die Hand von einer Person, die besonders wichtig ist. Also so ist dieses Küssen gemeint, nicht erotisch. Aber dieses Wort Anbetung kann mit Küssen übersetzt werden. Einen König einen Kuss zur Ehre zu geben. Gut, wir gehen noch ein bisschen weiter. Also, jetzt möchte ich euch noch zum Abschluss 5 kurze Gedanken geben, die die Auswirkung von Anbetung sein können. Ich hoffe, wir sind neu sozusagen sensibilisiert, wie wichtig Anbetung ist. Weil es ist nicht eine Frage von Musikstil, es ist eine Frage von, geben wir Gott die Ehre. Und deshalb würde ich auch euch als Gemeinde ermutigen, wenn wir Lobpreiszeiten haben, wir werden gleich noch eine haben, und wenn Manfred dann immer so wunderbar auch mal einlädt, aufzustehen oder so, dann sind wir als Deutsche ja immer auch schnell geneigt zu sagen, ja, wenn der das jetzt sagt, mache ich es erst recht nicht. Ja? Also es gibt solche Naturelle, sage ich jetzt mal. Ne? Ich stehe auf, wenn ich das will, und jetzt möchte ich gerade nicht. Also kann man machen. Aber ich sage nur, es ist schon ein Unterschied, ob wir auch manchmal sagen, wir tun jetzt gemeinsam etwas, weil wir auch wissen, wir stehen jetzt gemeinsam vor Gottes Thron. Er ist hier. Und ich will das noch korrigieren. Es ist niemand verpflichtet. Und wenn jemand sagt, ich fühle mich gerade aus irgendwelchen Gründen nicht, sondern ist es legitim. Ja, es gibt keinerlei Druck oder Gruppendynamik. Nur ich möchte euch trotzdem liebevoll gewinnen zu sagen, manchmal ist es auch gut, einfach mal was zu tun. Und nicht immer zu sagen, wenn er das sagt, mache ich pauschal das Gegenteil, okay? Also Manfred, pass auf, ich habe eine Idee gehabt. Wenn du dann hochgehst, sagst du, also jetzt darf keiner aufstehen, wir bleiben alle sitzen, okay? Dann gibt es vielleicht die Dynamik, dass der ein oder andere sagt, nee, also jetzt will ich aber aufstehen. Noch nie, aber jetzt habe ich das Bedürfnis. Spaß. Okay, aber ich möchte noch 5 Auswirkungen euch weitergeben, die eben neben der Wichtigkeit, dass wir ihm die Ehre geben müssen, weil er der Herr ist. Wir haben gar keine Alternative dazu. Du bist geschaffen zur Herrlichkeit Gottes, habe ich euch vorhin gelesen. Da kommst du nicht raus, sagst du Nummer. Das ist deine Schöpfungsberufung, Gott zu verherrlichen. Aber das Wunderbare ist, dass wenn wir das tun, es eben auch Auswirkungen hat auf uns. Das heißt, ihn anzubeten, macht immer auch etwas mit uns. Und deshalb ist es nicht nur deine Pflicht, wenn ich es mal salopp sage, als Geschöpf den Schöpfer die Anbetung zu schenken, sondern es ist auch ein Riesenvorrecht, dass er daraufhin dir immer viel mehr zurückschenkt, als du es vielleicht erwartest. Gott ist einfach immer gut. Und deshalb möchte ich euch 5 kurze Gedanken dazu geben, die passieren, wenn wir Gott anbeten. Das erste ist, wir werden immer verändert. Warum? Weil wir verändern uns immer in das, was wir ansehen. Das ist ein natürliches, sage ich jetzt mal, Prinzip dieser Welt. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du dich ständig mit irgendwas beschäftigst, dann verändert dich das. Wenn du dir ständig irgendwelche schlimme Filme im Fernsehen oder auf Video oder wo auch immer ansiehst, dann prägt dich das. Das sehen wir bei den Jugendlichen, ne? Wenn die sich ständig irgendwelche krasse Dinge anziehen, dann verroht manchmal eine ganze Generation, weil es einfach Dinge im Innersten verändert. Aber dasselbe passiert eben, wenn wir was Gutes ansehen. Das verändert uns ebenso. Wenn wir Jesus ansehen, wenn wir bei diesen Lobpreisliedern in seine Augen sehen, dann verändert dich das. Eine halbe Stunde Lobpreis wird dich verändern. Plötzlich begegnest du seiner Herrlichkeit, du siehst seine Schönheit, du siehst, wie gütig er ist, wie liebevoll er ist. Das verändert dich. Plötzlich hast du eine Situation, wo du sagst, Mensch, ich bin das Kind Gottes, ich will jetzt auch so gütig sein. Ich will auch liebevoller sein. Also Lobpreis macht etwas mit deiner Seele. Es verändert dich. Der zweite Gedanke, Lobpreis bewirkt eine neue Hingabe. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, Gott anzubeten, müssen wir uns ja positionieren. Du bist der Herr, ich bin's nicht. Du bist groß, ich brauche dich. Ich ordne mich dir neu unter, weil du der ewige, wunderbare König bist. Und so eine neue Hingabe, die brauchen wir eigentlich täglich, ne? Jesus hat einmal gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Es ist eigentlich eine tägliche Entscheidung. Bin ich der Herr, mein Ego oder ist es er? Diese Entscheidung, die treffen wir einmal, wenn wir unser Leben ihm schenken. Aber wir müssen sie auch täglich wieder treffen. Vielleicht fällt dir das auch auf. Also mir fällt es auf. Ich muss mich jeden Tag neu entscheiden. Luther hat einmal gesagt, der alte Mensch ist zwar tot, er ist quasi ersäuft, hat er erst formuliert, aber er kann schwimmen. Also er will jeden Tag wieder hoch und sagen, nö, 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 nö. Durch die Taufe sozusagen eigentlich in den Tod gegeben, in die Unterordnung Christi. Aber jeden Tag versucht er wieder menschlich aufzuerstehen und zu sagen, ich bin eigentlich das Zentrum des Universums. Ne? Unser Ego wird immer das Zentrum im Universum sein. Alle anderen sind nur Planeten, die um dich kreisen. Und deshalb ist Anbetung auch immer eine Form von Hingabe. Wenn ich singe die Liebe des Retters oder andere Lieder, dann sage ich jedes Mal, du bist der König, ich bin's nicht. Meine Ehre gehört dir, meine Zeit gehört dir. Also es ist eine wunderbare Form, uns ihm unterzuordnen. Und nochmal, du darfst das auch ohne Musik tun. Ne? Kannst es auch in deinen Gebeten tun, kannst es auch bei deinem Hundespaziergang tun. Aber entscheidend ist, dass wir es tun. Dann, was passiert noch bei der Anbetung? Ein entscheidender Punkt ist auch, wir bekommen Kraft. Wir bekommen Kraft. Wenn wir auf Jesu Angesicht sehen, kommt eine Kraft. Kraft von seinem Thron. Kraft, weil wir plötzlich verstehen, dass wir in seiner Hand sind. Kraft, weil wir Liedtexte singen, die biblische Wahrheiten sind. Da habe ich jetzt nicht die Zeit, das komplett auszuführen, aber es gibt im Griechischen, an alle Griechisch Lernenden unter uns, gibt es zum Beispiel schöne Worte, die man oft übersetzt mit Bekenntnis. Bekenntnis. Und das griechische Wort für bekennen, das kennen wir oft nur von Sünde bekennen. Also beim Sünde bekennen machen wir quasi uns mit Gottes Wahrheit eins und sagen, wir sind nicht fehlerfrei, wir brauchen deine Vergebung. Aber die Bibel spricht auch viel öfter darüber, dass wir die Wahrheit bekennen sollen. Manchmal wird es auch proklamieren genannt. Bekennen heißt sozusagen, ich mache mich eins mit den Gedanken und mit dem Wort Gottes und spreche es aus. Ich werde sozusagen zum Sprachrohr für den Heiligen Geist. Ich werde zum Sprachrohr des Wortes Gottes. Und glaubt es mir, das wäre jetzt eine eigene Predigt, kann ich gerne ein andermal vielleicht mal einbauen, aber Worte haben Macht. Worte haben gewaltige Macht. Wenn du etwas aussprichst und du meinst es mit Ernsthaftigkeit, dann hat es eine enorme Kraft. Und wenn du das Wort Gottes aussprichst, hat das eine enorme Kraft. Für alle, die es hören, für dich selbst und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, auch für die unsichtbare Welt. Wenn das Wort Gottes und wenn bekannt wird, Jesus ist der Herr. Glaub es mir, dann reagieren Mächte und Gewalten, auch manche, die du nicht sehen kannst. Weil du bekennst die Wahrheit. Und schaut, was passiert, wenn nun Männer und Frauen aufstehen, heilige Hände heben und gemeinsam die Wahrheiten Gottes laut ausrufen. Wir haben am Freitag ja auch unseren Anbetungsabend gehabt und auch da geht es bitte nicht nur darum, ob ich sage, die Lieder sind mir zu englisch und zu deutsch oder zu laut und zu leise. Da kann man drüber reden. Aber was passiert denn, wenn 1,5 Stunden lang 200 Leute die Wahrheit gemeinsam ausrufen? Da passieren Dinge in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und das hat eine gewaltige Kraft. Eine gewaltige Kraft. So, ich komme zu meinem vorletzten Punkt und dann schließe ich gleich ab. Was passiert noch, wenn wir anbeten? Wir werden zu Überwindern. Auch da spricht die Bibel öfters davon, dass wir Überwinder sein sollen. Gott will nicht, dass du Verlierer bist. Ich sage das mal ganz salopp. Du bist ein Teil des wunderbaren ewigen Herrschers und Königs. Er will, dass du in deinem Leben mit Segen und mit Gunst durch dein Leben kommst. Das heißt nicht, dass es immer nur gute Zeiten gibt. Das heißt auch nicht, dass es manchmal Herausforderungen gibt. Aber er will trotzdem, dass es gelingt, dein Leben. Und auch da dürfen wir in der Anbetung oft erleben, dass wir die Kraft bekommen, zum Beispiel gerade für schwierige Zeiten, wo du vielleicht verzweifelt bist und plötzlich schenkt dir der Heilige Geist neuen Mut, wo du vielleicht hoffnungslos bist und plötzlich bekommst du neue Kraft oder wo du vielleicht auch einfach ratlos bist und bekommst neuen Rat. Ich habe das einmal selbst erlebt in einer Zeit, wir wollten einmal eine herausfordernde Entscheidung treffen, als wir unser eigenes christliches Werk erst ein paar Jahre alt war. Und da weiß ich noch, es ist schon fast 15 Jahre her, aber ich weiß noch, wie wenn es gestern war, dass ich bei einer Sache einfach keine Lösung fand. Ich fand über Wochen keine Lösung. Und ich habe 100-mal darüber nachgedacht, 100-mal gebetet, ich bekam keine Lösung und dachte mir, ich weiß nicht, wie ich die Sache vernünftig geregelt bekomme. Und dann habe ich es irgendwie abgegeben und gesagt, Gott, du hast alle Weisheit, du musst jetzt irgendwas tun, ich kann jetzt nicht mehr allzu viel darüber nachdenken. Und dann weiß ich noch wie heute, dass ich mich an einem Tag in mein Arbeitszimmer eingeschlossen, oder nicht eingeschlossen, aber die Tür zugemacht hatte und habe einfach begonnen, Gott anzubeten. Ohne Musik. Ich habe einfach gesagt, du bist groß, du bist der Herrscher, du hast alle Sterne in deiner Hand. Mond und Sonne richten sich nach deinem Wort. Du bist der König. Alle Bäume auf den Feldern jubeln dir zu. Ihr kennt vielleicht einige dieser Psalmen. Und plötzlich, während ich Gott anbete, mein Verstand war ausgeschaltet. Plötzlich kommt mir ein Gedanke in den Sinn und ich dachte, das ist die Lösung. Das ist die Lösung, über die ich seit 3 Monaten nachdenke. Verrückt, ne? Aber ich glaube eben, wenn wir Gott anbeten, passiert auch durch den Heiligen Geist Wundersames in uns. So, und mein letzter Gedanke, was passiert, wenn wir anbeten, ist, wir werden eins mit ihm. Und auch das wäre jetzt eine eigene Predigt wert. Warum? Weil wir uns da als Deutsche manchmal ein bisschen schwer tun. Jetzt wird es nämlich fast schon so ein klein wenig geheimnisvoll. Ne? Eins werden. Aber es passiert eben auch, dass wir mit Gott wirklich wie verschmelzen können. Die alten Kirchenväter haben es manchmal die Gegenwart Gottes leben genannt. Du kannst es auch in ihm wandeln sein. Bleibt nun in ihm, sagt Paulus oft. Ne? Wandelt in ihm. Wir können ja physisch jetzt nicht ihm näher kommen, als es ist, weil er eh in uns ist durch seinen Heiligen Geist. Aber mit unserem Herzen können wir uns schon von ihm entfernen. Und wenn wir eben ihn anbeten, dann gehen wir bewusst wieder auf ihn zu. Man könnte vielleicht salopp sagen, es gibt eine kleine Verschmelzung zwischen ihm und uns, immer wieder neu. Okay, also, wir kommen zum Abschluss. Und ich hoffe, dass ich euch heute Morgen ein bisschen neu dazu ermutigen konnte, aber vielleicht auch im Griechischen ist das Wort ermutigen nämlich dasselbe Wort wie ermahnen. Beides gut gemeint, also liebevoll gemeint. Aber manchmal müssen wir uns ein bisschen ermutigen, zu sagen, lasst uns das wieder bewusst tun. Und manchmal müssen wir uns aber auch ein bisschen ermahnen, lasst uns das jetzt mal bewusst tun. Bewusst zu sagen, als Gemeinde kommen wir zusammen, um ihn Anbetung zu geben. Es ist Kraft in dem Namen Jesus. Und das ist Kraft, wenn wir das aussprechen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er sitzt auf dem Thron. Und es ist eben auch Kraft, wenn wir ihm das entgegen singen. Und wenn du deine heiligen Hände dazu erheben willst, mache ich dir Mut, denn es ist nicht unbiblisch, okay? Sind wir uns da heute einig? Es ist nicht unbiblisch, heilige Hände zu erheben. Und wenn du dazu aufstehst, dann darfst du dazu aufstehen. Es ist nicht unbiblisch. Wenn du sitzen bleiben willst, darfst du auch sitzen bleiben. Aber es ist Kraft. Kraft im Namen Jesu. So, Anbetung ist eine deiner größten Berufungen. Wenn man es etwas überspitzt oder auf den Punkt bringt, würde ich sagen, es ist deine größte Berufung. Ein wesentlicher und der wesentliche Teil deines Lebens ist, dass du Gott mit deinem ganzen Leben anbeten darfst. Mit deinem ganzen Leben, mit deinem Beruf, mit deinen Ressourcen, mit deinen Worten, mit deinen Begabungen, mit allem, mit deiner Zeit. Alles ist letztlich die Frage, wer ist dein Boss? Wer ist dein König? Und du darfst es ihm auch mit deinen Worten entgegenbringen, durch Lieder, aber auch in deinen Gebeten. Entscheidend ist, dass wir es tun. Und wenn wir es tun, verändern wir uns immer zum Guten. Wir verändern die Welt, wir verändern die sichtbare und die unsichtbare Welt, weil wir die Wahrheiten Gottes proklamieren, aussprechen. Okay, kommt herzu und lasst uns nun den Herrn frohlocken. Lasst uns in Jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Dank vor sein Angesicht kommen, mit Psalmen und Liedern ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott, der Herr ist König. Vater, wir danken dir jetzt, dass wir in dieser Botschaft über dich nachdenken durften. Wir danken dir, dass wir über Anbetung nachdenken durften und über nicht nur die Frage, ist das mein Musikgeschmack oder ist es zu laut, zu leise, sondern über die Frage, wem werfen wir unsere Anerkennung zu. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen in diesen Gedanken und Gebeten, mit unseren Worten und auch mit unseren Liedern. Danke, dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen. Dass du dich freust, unsere Stimme zu hören. Danke, dass dein Heiliger Geist darauf reagiert, wenn wir dich groß machen. Danke, dass du wunderbar bist. Und danke, dass wir in Freiheit leben dürfen und dir diese Anbetung bringen dürfen. Danke, dass du jetzt auch hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Und danke, dass du auch jetzt, wenn wir dich jetzt in dieser Lobpreiszeit noch einmal gemeinsam anbeten, dass du dich darüber freust, dass wir deine Gegenwart neu erleben dürfen, dass du uns berühren möchtest. Wir danken dir dafür, dass du der König bist. Amen. Amen.